ARD.
Die Straße von Hormus ist ziemlich weit weg, rund 4800 Kilometer von Hamburg, wo wir diesen Podcast aufzeichnen. Aber die Auswirkungen des Iran-Krieges, die sehe ich hier vor der Tür. Die Spritpreise sind enorm gestiegen, also Öl, Benzin, Diesel. Und wir klären jetzt in den nächsten 10 Minuten zusammen mit meinem Kollegen Nikolas Liefen aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion, bleibt das so? Und wer verdient eigentlich an diesen hohen Preisen für Sprit, Heizöl und Gas? Und damit herzlich willkommen zu 10 Minuten Wirtschaft, dem Podcast, der euch zuverlässig mit Hintergrundinfos versorgt, damit ihr mitreden könnt. Montags bis freitags produzieren wir eine neue Folge für euch und die findet ihr dann in der ARD Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Mein Name ist Nils Walker. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo Nikolas.
Hi, grüß dich Nils.
Nikolas, gestern Abend auf dem Weg von der Arbeit nach Hause fuhr ich an mehreren Tankstellen vorbei und Super und Diesel kosteten schon ziemlich oft über 2 Euro mal 1,99, aber schon echt hoch. Ist das jetzt das neue Normal? Geht das so weiter?
Wenn du heute schon mal das Haus verlassen hättest, dann hättest du gesehen, dass da wieder eine 2 vor dem Komma steht. Ist tatsächlich so. Also das wird sich möglicherweise auch noch weiter in diese Richtung entwickeln. Mhm. Wir sehen ja gerade, dass es wirklich immer kräftig auf und ab geht mit dem Ölpreis. Wir hatten gestern zuerst Pluszeichen, dann ging es ein bisschen in die Knie, weil US-Präsident Trump angekündigt hat, notfalls wird er militärische Mittel einsetzen, um die Straße von Hormuz, also diese wichtige Ölroute, freizukriegen. Mhm. Dann hat man gedacht, da kommt jetzt wieder mehr Öl durch. Dann ist der Ölpreis so ein bisschen weiter wieder in die Knie gegangen. Und dann gab es plötzlich eine Meldung in der Nacht, dass ein Tanker im Persischen Golf angegriffen worden sein soll. Dann ging es wieder nach oben. Also es ist richtiges Hin und Her im Augenblick.
Und wenn man sich das jetzt mal so anguckt und denkt, okay, die Preise gehen rauf und runter, aber wir reden da ja von Öl, das sozusagen ja noch unterwegs ist oder da nicht durchkommt, aber wir bezahlen die Preise hier bei uns zu Hause. Und das ist ja Öl, das sozusagen schon in den Tanklagern liegt. Und sag mal, Nikolas, Butter bei die Fische. Wer macht sich denn da gerade die Taschen voll, wenn man an der Tankstelle so viel bezahlt für Benzin und Diesel?
Das ist eine gute Frage. Also wer sich richtig freut, ist auch der Staat. Das schiebe ich erstmal vorne weg, weil ein ganz großer Teil am Spritpreis, Benzin, Diesel und so weiter, Steuern und Abgaben, wirklich das meiste, weit über 50%, sowohl bei Benzin als auch bei Diesel. Also da reden wir über die Energiesteuer, Mehrwertsteuer, CO2-Abgabe und so weiter. Aber ja, na klar, die Ölkonzerne sind jetzt auch in der Kritik, wobei man immer so ein bisschen das einordnen muss und sagen muss, so ein Rohölpreis ist schon was anderes als ein Benzin- oder Dieselpreis. Diesel oder Benzin ist halt verarbeitet und da sehen wir eben, dass in der Golfregion auch Raffinerien runtergefahren wurden, zum Teil auch getroffen wurden und deswegen trifft es uns natürlich auch ein Stück weit, weil wir viel Diesel zum Beispiel gerade importieren und deswegen ist der Dieselpreis an den Tankstellen auch besonders teuer. Und es ist natürlich auch so, dass die Mineralölkonzerne ja immer argumentieren. Und da nehme ich jetzt mal auf, was du gesagt hast. Die sagen ja, wir haben die Lager schon günstiger gefüllt. Aber wir müssen die Lager ja jetzt, wenn wir was rausnehmen, auch wieder befüllen. Und das machen wir natürlich zum aktuellen Preis. Das machen wir mit den aktuellen Risikoaufschlägen, weil wir gar nicht wissen, was noch so alles auf uns zukommt.
Okay, jetzt weiß ich nicht, wie ich das einordnen soll. Also ist nichts dran an den Vorwürfen, dass sich jemand die Taschen voll macht oder?
So, also man darf das schon fragen und man darf die Kritik aus meiner Sicht natürlich auch platzieren, weil man kann natürlich auch warten. Man muss die Lager ja nicht gleich befüllen zum höchsten Preis. Man kann ja auch mal sagen, wir benutzen erstmal das, was wir da günstig eingelagert haben, geben das raus und dann gucken wir mal, was passiert. Also ein bisschen warten könnte man schon und es ist natürlich auch was dran an dieser Kritik, dass die Preiserhöhungen gleich weitergegeben werden, die Preissenkungen aber in der Regel nicht. Es gab dazu übrigens auch mal eine Untersuchung. Markttransparenzstelle des Bundeskartellamtes, das ist gar nicht so lange her, 2025, vergangenes Jahr. Und da hat man tatsächlich festgestellt, dass es so ein, man sagt dazu, Raketen- und Federeffekt gibt. Das heißt, Rakete heißt, die Preiserhöhungen kommen und zwar ruckzuck. Und wenn es um die Preissenkung geht, dann haben wir eine Feder und die sinkt. Wir kennen das langsam zu
ganz
Boden.
Langsam.
Und das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist natürlich immer, auch wenn du das feststellst, na und? So, also man kann halt nichts machen. So, wir haben Marktwirtschaft und da verlangen die halt ihre Preise.
Naja, was heißt denn, da könnte man nichts machen? Kann der Staat nicht was machen? Kann er nicht eingreifen, um die Verbraucher, also die Leute, die darauf angewiesen sind, zu entlasten?
Ja, sonst ist ja oft zu viel Staat und da hebt aber jeder die Hand und sagt, Staat, greif doch mal ein. Ja, was kann der Staat machen? Der Staat kann natürlich machen, gibt es illegale Preisabsprachen? Das wäre zum Beispiel nicht okay, da könnte der Staat eingreifen. Ich sage aber immer, auch da gab es übrigens Untersuchungen, in Zeiten von Benzin Benzinpreisvergleichs-Apps brauchst du keine Marktabsprachen. Also selbst wenn es die mal gab, wie auch immer, brauchst du halt nicht mehr. Sehen wir ja auch, wir müssen nur so eine App aufrufen, da wissen wir, was die Tankstelle um die Ecke dafür verlangt. So, dann könnte der Staat sagen, die Konzerne dürfen nur einmal pro Tag die Preise erhöhen. Da kannst du auch 15 oder 20 Mal die Preise anheben und senken. Die Frage ist natürlich, was brächt es denn in solchen Kriegs- und Krisenzeiten? Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz genau sagen, ob das wirklich unterm Strich was bringen würde. An normalen Tagen ja, aber so in Kriegs- und Krisenzeiten bin ich mir nicht so sicher. Und eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch zu sagen, hallo Staat, senk doch mal die Steuern. Wenn du so viel Geld einnimmst, dadurch, dass wir so tief in die Tasche greifen müssen, dann senk sie doch einfach. Hatten wir 2022 auch schon mal.
Und, was hat das gebracht?
Jetzt kommt's, Achtung, Energiesteuer gesenkt, 3 Milliarden Euro Volumen auf dem Papier. Benzin 30 Cent, Diesel 14 Cent, so. Und hinterher gab es einen Haufen Ärger, weil die Mineralölkonzerne gesagt haben, haben wir alles weitergegeben, ging alles raus, haben wir alles gesenkt, aber der Markt schwank. Und auf der anderen Seite haben wir die Verbraucher gehabt und die Politiker und die Verbraucherschützer, die gesagt haben, nee, ihr habt nicht alles weitergegeben. Und daran siehst du schon, man kann sowas nicht genau kontrollieren und nachvollziehen. Und das ist ein ganz großes Problem.
2022 war ja auch, wenn ich mich richtig daran erinnere, ein Rekordjahr, ne, für die Ölkonzerne damals.
Und da waren die Spritpreise zum Teil noch mal deutlich höher. Also da waren wir zum Teil schon bei 2,20, 2,30 und noch höher. Und dann kam das irgendwann. Jetzt zum Beispiel, hier sagt die Politik, wir denken im Augenblick überhaupt nicht dran. Ich glaube aber, es wird wieder Thema werden, wenn die Spritpreise noch weiter steigen.
Mhm. Ja, sie können ja noch weiter steigen, ne? Das wissen wir einfach nicht, wo die Reise hingeht. Aber sag mal, Nikolas, Benzin und Diesel sind nicht alles. Es gibt ja auch noch Gas und es gibt auch noch Heizöl. Lass uns mal schnell zum Heizöl kommen. Wie sieht's da aus? Das ist doch eigentlich sozusagen Diesel für zu Hause zum Heizen, ne?
Genau, ja, im Prinzip. So, und da sind die Preise auch massiv gestiegen. Also wir hatten irgendwie vor ein paar Tagen noch, also bevor es losging in Nahost, 95 Cent pro Liter Heizöl. Jetzt sind es ungefähr 1,30. Ja, ist noch deutlich unter den Notierungen nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Da haben wir über 2 Euro gesprochen, aber kann eben auch noch sein, dass das alles steigt. Das einzig Gute ist, dass jetzt die ganz kalten Tage ja vorbei sind. Das heißt, man kann so ein bisschen spekulieren und abwarten. Bah, ob das zielführend ist, kann ich natürlich jetzt überhaupt nicht sagen, weil man nicht weiß, wie sich die Preise entwickeln.
Stimmt, aber traditionell kauft man ja Heizöl auch meistens im Sommer, um es dann eben billig zu kaufen für den kalten Winter. Aber Nikolas, das andere Heizmedium in Deutschland, das ganz viele Menschen benutzen, auch ich in meinem Haus, ist Gas. Da gibt es ja jetzt auch Turbulenzen, ne?
Da gibt es auch Turbulenzen, ist auch viel, viel teurer geworden, weil ganz viel von dem sogenannten Flüssigerdgas, also LNG, kommt eben aus der Golfregion, kommt von Katar und da gibt es eine ganz große Flüssigerdgasanlage, die ist runtergefahren worden, die ist ausgefallen und das trifft jetzt nicht so sehr uns, das trifft aber vor allen Dingen Asien. 80% dieser Produktion geht eigentlich nach Asien. China muss jetzt irgendwie die Lücken füllen und das treibt, weil die Nachfrage hochgeht, das treibt natürlich jetzt im Augenblick doch deutlich den Gaspreis. Und wir sehen einfach auch so Entwicklungen am Markt, die nicht wirklich gut sind. Russland denkt jetzt offensichtlich drüber nach, Europa nicht mehr zu beliefern, also nicht entschlossen, aber denkt auf jeden Fall drüber nach. Und bei China ist es so, also wir haben jetzt gerade gehört oder die Meldung gehabt, dass ein Tanker unterwegs war von Nigeria Richtung Europa und hat China mit den Geldscheinen gewedelt. Und jetzt fährt er halt nicht nach Europa, sondern jetzt geht der Tanker oder ist Richtung Asien unterwegs.
Toll. Und ich glaube, ich habe schon so eine Ahnung, wer da nachher am Ende die Zeche zahlt, nämlich Leute wie ich, die eine Gasheizung zu Hause haben. Aber hohe Preise sind ja das eine, aber immerhin, die Gasversorgung ist doch sicher, weil wenn ich mich recht entsinne, hast du mir im Podcast schon mal erzählt, wir bekommen das meiste Gas ja gar nicht aus Katar oder LNG, sondern aus Norwegen und das kommt über Pipelines, oder?
Ja, aus Norwegen. Wir bekommen auch ganz viel aus den USA, das muss man auch dazu sagen. Und im Prinzip ist das sicher. Ich sage deswegen im Prinzip, weil die Versorgung ist sicher, ja, aber wir hängen halt trotzdem am Tropf der Preise. Und wenn die im Weltmarkt steigen, dann wird es für uns halt auch teurer. Das Gute ist, dass sehr viel Verbraucher, Verbraucherinnen natürlich laufende Gasverträge haben. Die laufen 1-2 Jahre oder so. Und die sind jetzt nicht direkt davon betroffen. Wobei, im privaten Bereich hat es sich noch nicht so ausgewirkt, aber Unternehmen, die müssen halt mehr bezahlen, weil die sehr viel mehr Gas ad hoc kaufen und das sind natürlich Kosten, die in der Produktion anfallen, das sind Kosten, die irgendwann an die Kunden weitergegeben werden und ganz großes Thema werden noch die Gasspeicher sein, die müssen jetzt auch befüllt werden, du hast ja gerade gesagt, im Sommer macht man das. Ist jetzt auch so, die sind nämlich ziemlich leer und das wird möglicherweise sehr, sehr teuer.
Ah, Das Thema Gasspeicher hatten wir auch schon. Ich erinnere mich dran, die sind ziemlich leer. Das heißt, da brauchen wir jede Menge Gas. Wer zahlt denn das am Ende? Also zahlen wirklich wir das, wir Menschen, die wir das verbrauchen? Oder gibt es da irgendeinen Mechanismus, der das abfedert?
Also erstmal muss man sagen, 3,4 Milliarden sind vorgesehen. Ob die reichen, wenn der Gaspreis steigt? Bah, ich habe da so meine Zweifel. Und die Frage ist, wer zahlt das? Das war bis zum vergangenen Jahr, also bis inklusive 25, waren es die Gaskunden, waren es die Unternehmen. Da gab es diese sogenannte Gasspeicherumlage. Die ist abgeschafft. Das heißt, das Geld kommt jetzt aus dem Klima- und Transformationsfonds. Das Ziel war natürlich, die Gaskunden zu entlasten und die Unternehmen zu entlasten. Das ist jetzt ziemlich hinfällig, muss man sagen. Und die große Frage ist natürlich, was passiert denn in diesem Jahr, wenn das Geld aus dem Klima- und Transformationsfonds nicht ausreicht?
Aber sag mal, Nikolas, schauen wir nochmal andersrum auf diese ganze Geschichte. Weil wenn wir viel Geld bezahlen für irgendwo etwas, dann zahlen wir das ja an jemanden. Also irgendwo geht das Geld ja hin. Irgendjemand profitiert davon. Und wenn wir jetzt auf den Weltmarkt schauen, wer macht denn da das große Geschäft mit dem Gas?
Also im Augenblick sind es wirklich die USA. Also größter Erdgasproduzent, einer größten Exporteure, gerade was Flüssigerdgas angeht. Allein die EU bekommt so roundabout 60% Energie aus den USA. Und das machen natürlich die Gasförderer das Geld und auch übrigens die Mineralölkonzerne, weil wer nicht selbst fördert, der handelt in der Zwischenzeit damit. Und die Marktpreise sind einfach massiv gestiegen. Nicht die Produktionskosten, aber dafür halt die Marktpreise. Und da machen die gerade ein großes Geschäft. Muss vielleicht noch dazu sagen, das meiste wird über Fracking gewonnen. Dieses Verfahren, wo man Chemikalien in den Boden presst, hoch umstritten, aber wirklich lukrativ zurzeit.
Benzin, Diesel, Heizöl, Gas, alles ist teurer geworden und wir zahlen, zahlen, zahlen. Schön ist das nicht, aber jetzt wissen wir, warum das alles so ist. Vielen Dank für die ganzen Infos. Das war Nikolas Liefen aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion.
Sehr gerne.
Nikolas hat es eben schon durchklingen lassen, der Ölmarkt, der ist ganz schön kompliziert. Ich glaube, das schauen wir uns nochmal genauer an. Wie funktioniert eigentlich der Ölmarkt? Und darüber sprechen wir dann morgen hier bei 10 Minuten Wirtschaft. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert uns einfach und die Folge kommt dann ganz frisch und von allein zu euch. Und damit bin ich raus für heute. Mein Name ist Nils Walker, ich bedanke mich fürs Zuhören. Macht es gut. Tschüss.